Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Und Michael, es gibt einen aktuellen Anlass, warum wir beide jetzt heute Freitagnachmittag im Studio stehen und eine Podcast-Folge produzieren, die wir auch heute am Freitag noch rausschicken. Heute Morgen war in der Saarbrücker Zeitung ein Interview mit zwei Palästinensern, gebürtigen Palästinensern, die hier im Saarland bzw. über der Grenze im naheliegenden Frankreich leben und die Dinge in diesem Interview gesagt haben, die so nicht stimmen. Michael, du hast das Interview auch gelesen. Warum müssen wir dieses Interview als Anlass nehmen, um eine Podcast-Folge heute zu machen?
Ja, also das Interview war wirklich aus meiner Sicht absolut erschreckend. Also es war mit antisemitischen Vorurteilen gespickt. Es gab Desinformationen in diesem Interview. Die Täter-Opfer-Umkehr hat man ganz klar gefunden. Und ich fand es wirklich erschreckend, dass so ein Interview in der Saarbrücker Zeitung abgedruckt wird.
Genau, und wir nehmen diese Podcast-Folge heute zum Anlass, um uns das, was darin behauptet wird, also all diese falschen Behauptungen, die Halbwahrheiten, und so auch ein bisschen die Täter-Opfer-Umkehr mal genau anzuschauen und von jemandem richtig einordnen zu lassen. Ich habe dazu mit Ariel Schalika gesprochen, der ist Sprecher der israelischen Streitkräfte. Er lebt in Israel, er ist aktuell sehr viel für die israelischen Streitkräfte natürlich unterwegs. Er guckt sich das an, was in Israel passiert, aber natürlich auch das, was im Gazastreifen, aber auch im Westjordanland und an der Grenze zum Libanon passiert. Denn Israel steht von allen Seiten unter Beschuss. Und ich habe mit ihm eben darüber gesprochen, was genau an diesen Behauptungen, die im Interview genannt werden, denn wirklich dran ist.
Ja, vielleicht kann man noch eine Sache ergänzen. Also es war ja übertitelt mit, wir fühlen uns hier nicht mehr sicher oder wir haben hier gewisse Einschränkungen im Leben. Wenn man jetzt einfach mal sieht, also wer hat hier Einschränkungen, dann sind es Menschen mit jüdischem Glauben. Also wir haben es ja selbst als Stiftung erlebt. Wir haben aus Solidarität mit Israel und Israel, muss man sagen, ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Also die Palästinensergebiete, die unter Selbstverwaltung stehen, das ist ja keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Und Israel ist eine Demokratie, in der auch viele Menschen mit muslimischem Glauben leben und dort auch in Freiheit leben. Und deshalb zeigen wir Solidarität und wir haben die Flagge gehisst und die wird regelmäßig hier runtergerissen. Also da gibt es viele Leute, die den Staat verachten, die Freiheit, die Demokratie verachten und natürlich auch verachten, wie wir leben. Und das ist ein Riesenproblem und von daher fand ich dieses Interview mehr als erschreckend.
Ja, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und eigentlich das noch Erschreckendere war, dass all diese Behauptungen einfach abgedruckt werden, dass es keinerlei Gegendarstellung gibt, auch keine Gegenfragen seitens der Journalistin, die Fragen gestellt hat. Also man kann sich wirklich fragen, warum die Saarbrücker Zeitung so eine sehr, sehr einseitige Darstellung abdruckt, ohne das zu kontextualisieren und dann gleichzeitig in dem Interview zu behaupten, man könne eben nicht mehr frei äußern, was man sagen soll und bekommt eine ganze Seite in der Saarbrücker Zeitung. Das ist ein Widerspruch in sich und ja, wir nehmen das zum Anlass, um mal eine kleine Gegendarstellung zu machen zumindest zu diesen ganzen Falschbehauptungen. Also das ganze Interview, Ariel Schalika, Sprecher der israelischen Streitkräfte, im Gespräch mit mir über Klischees, Desinformation und Halbwahrheiten im Kontext des Kriegs zwischen Israel und den Terrorgruppen, nicht nur im Gazastreifen, sondern auch rund um Israel herum. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas und anderen Terrororganisationen ist auch ein Informationskrieg. Jede Menge falsche Meldungen, irreführende Darstellungen und eindeutige Desinformation geistern durch die Medien und das Internet. Manchmal sind sie mit Absicht gestreut, um Stimmung zu machen oder zu verwirren. Oft werden sie aber auch, vielleicht sogar unabsichtlich, in die Welt gesetzt, weil zu wenig Hintergrundinformationen bekannt sind, zu wenig Wissen da ist oder falsche Annahmen den Äußerungen zugrunde liegen. Auch in deutschen Tageszeitungen werden falsche Informationen verbreitet und bleiben oft unkommentiert stehen, sodass für die Leser nicht mal deutlich wird, ob das Gesagte nun Meinung ist oder Fakt, Halbwahrheit oder schlicht und ergreifend falsch. Wir wollen deshalb ein paar dieser Klischees, Halbwahrheiten und verdrehten Tatsachen aufgreifen und richtig einordnen, Hintergründe geben und einen Kontext herstellen, der helfen soll, die zugegeben komplexen Gegebenheiten richtig zu stellen. Ich spreche heute mit Arye Sharus Shalika, geboren und aufgewachsen in Berlin, lebt heute in Israel und ist nicht nur Autor und Graffiti-Künstler, sondern auch Sprecher der israelischen Streitkräfte in Reserve. Hallo Arye, schön, dass du dir spontan Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr gerne. Shalom aus Israel, lieber Dominik.
Arye, lass uns einmal mit der Geschichte Israels anfangen. Wenn man 75 Jahre zurückblickt, dann hört man immer wieder die Behauptung, dass Israel den Palästinensern Land geraubt hat. Über die Gründung des Staates Israels wurden natürlich Bücher über Bücher geschrieben, aber kannst du ganz kurz erläutern, was es mit diesem Landraubmythos auf sich hat und den entkräftigen und dann auch die Aussage, ja, die Palästinenser werden seit 75 Jahren von Israel besetzt?
Ja, sehr gerne. Also schau, diese Landraubgeschichte ähnelt so ein bisschen, was im Mittelalter von Juden würden angeblich Christenkinder ermorden, um mit deren Blut irgendwas zu backen. Also das sind so ganz, ganz typische antisemitische Sprüche, die sich dann über die Jahre breit machen und man irgendwann glaubt, dass da eventuell was dran ist. Ist aber nicht, weil vor ungefähr 75 Jahren, 1947 rum, haben hier im Nahen Osten in diesem Bereich, der als Region Palästina hieß, weil vor 2000 Jahren dieser Ort, der mal ein jüdisches Königreich war und in diesem jüdischen Königreich sogar Jesus aufgewachsen ist. Jesus, der Jude war und dann als Vater aller Christen im Endeffekt dann von uns gegangen ist, sage ich jetzt mal. Vor 2000 Jahren in diesem Bereich wurde dieses Land umbenannt in Palästina. Aber es war nie ein Staat Palästina, sondern eine Region, die immer irgendwelche Herrscher hatte. Mal waren es Mamluken, mal waren es Kreuzzügler, dann waren es die Osmanen irgendwie 400 Jahre lang und dann waren es die Briten. Und die Briten haben hier regiert bis 1947. 1947 hat dann die Welt entschieden, dass Juden und Araber in dieser Region, die den Briten unterstanden hat, dass man teilen sollte. Die Juden sollten ihre Hälfte haben, die Araber ihre Hälfte. Und die UN hat dann abgestimmt. Die Juden haben Ja gesagt zu einem jüdischen Teil. Die Araber haben Nein gesagt. Warum haben die Araber Nein gesagt? Weil sie keinen jüdischen Teil hier wollten. Sie wollten alles. Und dann seit 1947, 48 herrscht Krieg. Und dieser Krieg herrscht in erster Linie, weil man von arabischer Seite nach wie vor leider große, weite Teile nicht bereit ist, einen jüdischen Teil, einen jüdischen Staat, überhaupt eine jüdische Existenz hier im Nahen Osten anzuerkennen.
Okay, und das heißt, dieser Landraub, das stimmt so nicht, weil es wurde nicht geraubt, sondern es wurde von der UN eben in dieser Charta 1947 festgelegt, dass es diese Zwei-Staaten-Lösung gibt, woraufhin wir dann die Kriege hatten. Was ist denn der Teil mit der Besetzung? Also gibt es eine Besetzung und betrifft das, wenn es diese Besetzung gibt, betrifft das alle Palästinenser?
Also zum einen sind die Juden diejenigen, die am meisten Recht auf der Welt haben, auf diesen Streifen Land auf der Welt. Ja, also in der Geschichte, wenn man zurückrudert, versteht man, dass die Juden hier dieses Gebiet zwischen jetzt heutigen Libanon und im Süden Ägyptengrenze, das war damals in jüdischer Hand. Jetzt mittlerweile leben Juden in diesem Bereich, aber auch Palästinenser. Die Palästinenser haben ihre eigene Identität entdeckt über Yasser Arafat. Also seit ungefähr 40 Jahren gibt es, kann man sagen, ein palästinensisches Volk, was nicht wirklich ein Volk ist, weil sie Araber sind, so wie andere Araber um uns herum, aber sie nennen sich Palästinenser. Und die Palästinenser leben halt hier mal in einem besseren Verhältnis und leider sehr oft in einem schlechteren Verhältnis. Wenn man von Besatzung redet, in der Regel meint man damit den Gazastreifen und die Westbank beziehungsweise Judäa und Samaria. Und wenn wir diese zwei Teile kurz uns angucken, dann herrscht in der Westbank oder Westjordanland oder Judäa-Samaria seit 1967 eine Art Seite an Seite im Konfliktzustand zwischen Juden und Arabern, der in den Oslo-Verträgen ein Stück weit hat man da den Palästinensern mehr Autonomie eingeräumt. Aber seitdem ist nichts passiert, weil sowohl Yasser Arafat im Jahr 2000 als auch Abu Mazen im Jahr 2008 einem Zwei-Staaten-Vorschlag im Endeffekt Nein gesagt haben. Genauso wie 1947 den UN-Teilungsplan Nein gesagt wurde. Und somit herrscht im Westjordanland eine Art ABC-Teilungssituation, ein Status quo, der teilweise unschön ist, aber der besser ist als totaler Krieg. Im Gazastreifen ist es eine andere Situation. Dort hat Israel sich 2005 komplett zurückgezogen hat, den Gazastreifen, kann man sagen, judenfrei gemacht, um den Palästinensern dort ihr eigenes Gebiet zu hinterlassen, zu überlassen. Sie hätten aus diesem Gazastreifen ein Singapur des Nahen Ostens machen können, doch dann, ein, zwei Jahre später, hat die Hamas-Terrororganisation dort den Gazastreifen übernommen und hat alles Zeit, Energie und Geld reingepumpt in Terror statt in die eigenen Leute.
Jetzt gibt es dann auch immer, gerade wenn man auf den Gazastreifen blickt, aber auch, du hast es eben angesprochen, Westjordanland und wenn man von Jerusalem aus Richtung Bethlehem fährt, sieht man auch die Mauer. Also es gibt eine klare Grenze, die man auch sehen kann. Es gibt Zäune, es gibt Mauern, die diese Gebiete vom israelischen Territorium abgrenzen. Jetzt ist aber immer die Rede davon, der Gazastreifen ist abgeriegelt. Ist das denn wirklich eine hermetische Abriegelung, wo keiner rein und keiner rauskommt?
Auch absoluter Schwachsinn, weil der Gazastreifen, und da braucht man nur auf die Land- und Weltkarte gucken, hat auch eine Grenze zu Ägypten. Und die stand all die Jahre normal offen. Das sind viele Kilometer an Grenze und der Rafah-Grenzübergang dort stand immer offen. Die Palästinenser haben zu ihrem muslimisch-arabischen Nachbarstaat Ägypten eine offene Grenze gehabt. Und eine ähnlich offene Grenze hatten die Palästinenser teilweise auch nach Israel. Vor dem 7. Oktober nämlich sind ungefähr 20.000 Palästinenser haben bei uns Arbeitserlaubnis gehabt und durften in Israel arbeiten, um hier ein besseres Gehalt zu verdienen für ihre Familien. Sie haben ungefähr 5-6 Mal mehr verdient auf israelischer Seite. Doch das böse Erwachen war am 7. Oktober, dass einige dieser Gastarbeiter im Endeffekt dann Informationen der Hamas weitergeleitet haben über die Kibbuze hier und Teil dieses Massakers vom 7. Oktober, warum das so erfolgreich in den Kibbuzen durchgeführt wurde. Es geht darauf zurück, dass palästinensische Gastarbeiter teilweise leider Informationen den Terroristen gesteckt haben.
Hm. Jetzt hast du gerade schon die Grenze auch zwischen dem Gazastreifen und Ägypten angesprochen. Die ist mittlerweile nicht mehr offen. Da ist auch ein Grenzzaun. Warum gibt es den denn nun? Also Ägypten, du hast es ja gesagt, das ist auch ein muslimisches Land. Die Grenze war auch mal offen. Warum hat Ägypten auch hier einen Zaun bauen müssen oder wollen?
Ja, die Ägypter haben kurz nach dem 7. Oktober haben die Grenze zum Gazastreifen komplett abgeriegelt. Also das ist eine Grenze, wie man sie selten auf der Welt irgendwo so sieht. Und eigentlich müsste die Welt da ein Stück weit näher raufgucken, weil die Ägypter im Endeffekt auch Araber, auch Muslime sind, genau wie die Palästinenser. Sie hätten in den ersten Wochen und Monaten des Krieges palästinensische Frauen und Kinder zumindest nach Sinai auf die ägyptische Sinai-Halbinsel einladen können, zumindest für einen gewissen Zeitraum, bis dieser Krieg zwischen Israel und den Terroristen im Gazastreifen vorüber ist. Haben sie jedoch nicht getan. Sie wollten keinen einzigen Palästinenser nach Ägypten reinholen. Sie haben dafür ihre eigenen Gründe. Sie sagen, sie wollen Palästinenser nicht zu sich holen, weil die Palästinenser gehören nach Gaza. Dort sollen sie bleiben, weil wenn sie erstmal rüberkommen, dann werden sie nicht wieder gehen. Also das ist, klingt eher unter uns nach einer Ausrede. Andererseits jedoch aus israelischer Perspektive wäre es zwar wünschenswert gewesen, dass Kinder und Frauen rübergehen und wir uns nur Männern, die kämpfen, gegenüber sehen und nicht Zivilisten, die harmlos sind. Aber wenn palästinensischer Terror auch auf der Sinai-Halbinsel sich jetzt angefangen hätte anzusiedeln und dann hätten wir eventuell in einigen Jahren eine Situation, wo palästinensischer Terror Israel aus Ägypten angreifen würde, dann würde das eventuell auch den Frieden zwischen Israel und Ägypten gefährden und deshalb muss man in dem Falle auch das halbvolle Glas wahrnehmen.
Jetzt schauen wir mal hinein in den Gazastreifen. Dort leben etwas mehr als 2 Millionen Menschen, die von der Hamas regiert werden. Das ist die de facto gewählte Regierung der Palästinenser. Aber erklär uns doch einmal das System der Hamas. Es wird ja dann ganz oft in Behauptungen unterschieden. Ja, es gibt diese 2 irgendwas Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben. Und dann gibt es daneben quasi so als isolierter Haufen 30.000 Hamas-Kämpfer. Aber erklär uns doch mal das System. Also wie verwurzelt in der Gesellschaft ist die Hamas? Kann man das wirklich trennen in Kämpfer und dann vielleicht so ein paar Sympathisanten und der Rest ist Zivilist? Oder wie ist das verschränkt? Erklär uns das System der Hamas und innerhalb des Gazastreifens mal.
Du, sehr gerne. Erstmal 2006 wurde die Hamas von den Palästinensern im Gazastreifen gewählt. Sie wollten diese Regierung. Die Hamas ist in dem Falle keine oder nicht nur eine Terrororganisation, sondern auch die gewählte Regierung im Gazastreifen. Und sie sind dort natürlich nicht nur mit mehreren 10.000 Kämpfern dort mit ihren Bataillonen in den ganzen Ortschaften vorhanden, sondern sie sind dort auch in allen Ministerien, in allen zivilen Administrationen, an den Grenzen, in der Polizei, im Gesundheitsministerium. Überall herrscht die Hamas. Das ist eine Diktatur, eine radikal-islamistische Diktatur, die im Laufe der letzten 17, 18 Jahre dort den Hammer in die Hand genommen hat, alles infiltriert hat, ober- wie unterirdisch sich natürlich ein breites Terrortunnelnetzwerk gebaut hat für seine eigenen Leute, nicht für die Zivilbevölkerung. Und hier natürlich muss klar sein, dass von dieser gesamten Hamas-Operation und auch die zweite Terrororganisation Islamischer Dschihad, die Seite an Seite mit der Hamas am 7. Oktober das Massaker in Israel durchgeführt hat und jetzt auch seit knapp 7 Monaten Seite an Seite mit der Hamas kämpft, dass von diesen geschätzt 50.000 bewaffneten Menschen dieser beiden Organisationen und auch anderen Organisationen dort vor Ort, wenn man hier den ersten und zweiten familiären Kreis noch hinzurechnet, hinzu noch die arabischen Clans, die für die Hamas oder den Islamischen Dschihad auf der Payroll stehen, dann hat man da auf die Schnelle den halben Gazastreifen in der Hamas oder Islamischen Dschihad Rahmen. Das heißt ungefähr 1 Million Menschen. Und die anderen 1 Million, sage ich jetzt mal, sind entweder irgendwie solidarisch, weil das sind ihre Helden, oder sie werden von ihnen halt, haben Leben unter Angst. Man muss sich das so vorstellen wie damals Nazi-Diktatur in Deutschland. Im Endeffekt war ganz Deutschland irgendwie von dieser Nazi-Diktatur beeinflusst. Man hatte seine Kinder in der Hitlerjugend, man hatte seinen Vater in der Wehrmacht, man hatte die Mutter irgendwie als Ärztin eventuell für die Nazi-Diktatur in irgendeinem Krankenhaus. Das heißt, man war entweder mit der Waffe oder im zivilen Leben mit der Nazi-Diktatur in der Regel verwandt und verstrickt. Und genauso ist es leider auch der Fall im Gazastreifen. Deshalb eine klare Trennung zwischen Hamas und Zivilisten ist ein Bluff. Und das kommt insbesondere daher, dass Menschen einfach auch nicht verstehen wollen, dass Hamas nicht irgendwelche Aliens oder Australier sind, sondern sie sind authentische Gazaner, die ihr ganzes Leben im Gazastreifen aufgewachsen sind und dort bis in die tiefsten und allerletzten Ecken natürlich verwandt und verbunden sind.
Jetzt hatten wir bei unserem letzten Gespräch, wir hatten dich ja kurz nach dem 7. Oktober schon mal zu einem Gespräch eingeladen, um die Lage vor Ort zu erläutern. Und du hattest damals was sehr Interessantes erzählt, indem du nämlich auch auf den militärischen Apparat der Hamas nochmal geblickt hast und was eigentlich der wesentliche Unterschied ist, wenn man beispielsweise in der Ukraine, wenn die Ukrainer gegen die Russen kämpfen, das ist Militär gegen Militär und das ist eindeutig identifizierbar. Kannst du noch mal kurz erläutern, wo auch der Unterschied ist bei dem militärischen Apparat der Hamas und warum es für die israelischen Soldaten oft so schwierig ist, wirklich zu unterscheiden zwischen Kämpfer und Zivilist?
Also wir als israelisches Militär kämpfen in Uniform. Ja? Also es gibt keine einzige Einheit, die nicht in Uniform im Einsatz ist. Wir sind klar erkennbar. Die Hamas-Schergen jedoch sind in Zivil unterwegs. Man hat sie auch bei dem Überfall, beim Massaker, gibt es Dutzende und hunderte Videobeispiele von Entführungen von bewaffneten Hamas und Islamischer Dschihad-Kämpfern, die in Zivil Menschen aus Israel entführt haben. Und auch jetzt im Kampf, im Gazastreifen selbst, in der Regel, wenn mit der RPG auf unsere Leute geschossen wird oder wenn irgendwelche Terroristen als Scharfschützen aus der Ferne schießen, sind die in Jeans und Sportschuhen oder Badelatschen sogar, ja? Und das natürlich mit voller Absicht, weil sie natürlich als Zivilisten durchgehen wollen und das natürlich auch die Zivilisten, die wirklichen Zivilisten gefährdet, diese Vorgehensweise. Hinzu kommt leider auch, dass sie nicht aus irgendwelchen Militärkasernen kämpfen, so wie es in der israelischen, auf der israelischen Seite natürlich der Fall ist. Wenn man in ein israelisches Militärbase geht, dann erkennt man das, man hat davor ein Gate, man hat ein Tor, man hat dort Wache. Kein Zivilist kann da einfach so reinlaufen. Im Gazastreifen sind die Militärkasernen, Krankenhäuser, Schulen, Moscheen und einfache Wohnhäuser, wo man teilweise die zivilen Objekte in semi-militärische Objekte umstrukturiert hat und aus diesem Bereich schießt, natürlich um die Zivilisten und die zivilen Objekte als Schutzschilde zu missbrauchen.
Hm. Auf das Thema kommen wir gleich auch nochmal. Ich will vorher nochmal etwas anderes fragen. Oftmals werden die Terrorakte aus dem Gazastreifen als Widerstand gebrandmarkt, die gegen die vermeintlich israelische Besatzung ausgeführt werden. Über die Idee der Besatzung haben wir ja vorhin schon gesprochen, aber als Beweis für die Widerstandsbewegung heißt es dann manchmal, ja, es gibt 500 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen, die nur Steine geworfen haben. Zum einen, stimmt das? Sind es wirklich so viele Kinder in israelischen Gefängnissen? Und was steckt hinter diesen Steinewerfern und warum ist das so eine Kontroverse auch?
Ja, also zum einen, irgendwelche jugendlichen Terroristen als nur Kinder und nur Steinewerfer darzustellen, ist schon mal eine klare, ist nochmal eine klare Lüge. Genauso wie ich als Jugendlicher in Berlin-Wedding aufgewachsen bin und dort als 14, 15, 16, 17-Jähriger, nicht nur ich, sondern viele meiner Kumpels damals in Wedding brandgefährlich waren, mit dem Messer und mit der Knarre unterwegs waren und sehr gefährlich waren und nicht wenige meiner Freunde mit 16 im Gefängnis in der Jugendarrestanstalt gelandet sind. Genauso passiert es auch hier in Israel, wenn 14, 15, 16, 17-Jährige palästinensische Männer, die von klein auf leider von Vater und Mutter und Umfeld indoktriniert werden mit Antisemitismus, mit Judenhass und da von kleinem Alter leider statt irgendwie in die Schule zu gehen und was aus ihrem Leben zu machen, dann zur Waffe greifen, dann sind die eine Bedrohung natürlich für die Öffentlichkeit und in der Regel gibt es dann Fälle, wo sie weggesperrt werden, zumindest bis die Gefahr reduziert ist. Und das natürlich, davon gibt es einige hundert, wovon ich weiß, aber das gibt trotzdem nicht Grund, dass die Palästinenser aus dem Gazastreifen, die ihre Unabhängigkeit 2005 bekommen haben, am 7. Oktober hier mit tausenden Menschen reinkommen nach Israel und hier einfach tausende Menschen ermorden, entführen, misshandeln, vergewaltigen, darunter kleine Babys und Kinder und alte Menschen in Rollstühlen und das ist einfach absolut mit nichts zu rechtfertigen.
Nochmal, um auf den dann Gegenschlag Israels gegen die Hamas und andere Terrororganisationen im Gazastreifen zurückzukommen. Den israelischen Streitkräften wird bei den Angriffen auf den Gazastreifen zum Teil ja auch brutales Vorgehen vorgeworfen. Zum Beispiel, dass sie eben gezielt Einrichtungen, zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen oder Universitäten angreifen. Es heißt, Israel will das zerstören, was die Palästinenser aufgebaut haben. Wie ordnest du das denn ein? Du hast es ja auch vorhin schon mal angedeutet.
Also die Hamas-Terrorregierung hat absolut gar nichts aufgebaut, sondern nur Terrortunnel-Netzwerke unterirdisch für ihre eigenen Zwecke und natürlich zivile Objekte oberirdisch für ihre Zwecke umstrukturiert. Sie haben nichts aufgebaut. Wenn schon jemand was aufgebaut hat, dann war das UNRWA. UNRWA mit westlichem Geld hat alle möglichen Dinge aufgebaut und teilweise leider auch Antisemitismus innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft oder ihrem eigenen Rahmen gefördert. Wir wissen, dass mittlerweile nicht wenige UNRWA-Mitarbeiter am Massaker beteiligt waren und sogar auf der Gehaltsliste der Hamas sind. Wenn ich mich nicht täusche, um die 2000, etwas mehr als 2000 UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen, das ist enorm. In dem Sinne hat die Hamas-Führung von alleine auch schon mehrmals in Interviews zugegeben, für diejenigen, die Arabisch verstehen, das wurde auf Arabisch gesendet und da haben hochrangige Hamas-Führer gesagt, wir als Hamas-Terrorführung im Gazastreifen sind nicht zuständig für die Menschen im Gazastreifen. Wir sind zuständig für den Heiligen Krieg, für den Dschihad gegen die Juden. Für die Menschen im Gazastreifen ist UNRWA zuständig. Und das ist dieses perfide, dieses absurde, wo die Palästinenser im Gazastreifen seit leider 20 Jahren im Endeffekt vergiftet werden von ihrer eigenen Führung, weil kleine Kinder schon im Alter von 5 und 8 und 11 in Terrorcamps der Hamas und des Islamischen Dschihad einfach nur beigebracht bekommen, wie man Juden ermordet, Juden entführt und Juden hasst. Nichts anderes kriegen sie beigebracht. Und das in den letzten 20 Jahren. Wenn jetzt die Hälfte des Gazastreifens ungefähr unter 18 Jahre alt ist, dann hat die Hälfte des Gazastreifens nichts anderes über die Juden und Israel erfahren, als das, was die Hamas-Terrorführung ihnen in den letzten 20 Jahren unter die Arme gerieben hat.
Wenn du sagst, Die Hamas nutzt auch zivile Einrichtungen, zum Teil auch Wohnungen für ihre Operationen, als Waffenlager, wofür auch immer. Dann stellt das ja, und sie kämpfen dann zusätzlich noch in ziviler Kleidung, dann stellt das ja für die israelischen Streitkräfte auch eine enorme Herausforderung dar, nochmal besonders behutsam vorzugehen, denn auch im Krieg gibt es einfach Regeln und auch Israel muss sich an diese Kriegsregeln halten. Kannst du vielleicht kurz einmal beschreiben, wie Israel bei Angriffen, sei es jetzt auf dem Boden, sei es von der Luft aus, vorgehen? Habt ihr ein bestimmtes Vorgehen, um zivile Opfer möglichst zu verhindern? Und wenn es doch zivile Opfer gibt, gibt es denn auch ein System, das danach eine Verfolgung oder eine Untersuchung einleitet? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also zum einen, unser Counterpart im Gazastreifen, sowohl Hamas als auch Islamischer Dschihad, halten sich an absolut keine Gesetze. Das ist das eine. Wir halten uns ans internationale Kriegsrecht, das heißt das humanitäre Völkerrecht. Und das heißt, dass man alles daran setzen muss, Terroristen von Zivilisten zu unterscheiden. Die Gegenseite macht uns das extra sehr, sehr schwer. Sie setzen ihre eigenen Leute als Schutzschild ein. Dennoch müssen wir natürlich alles daran setzen, ihnen nicht in die Falle zu laufen. Und das machen wir, indem wir natürlich die Zivilisten im Gazastreifen auf mindestens 4 Wegen warnen. So komisch es klingen mag, warnen wir Menschen in Bereichen, wo wir in Kürze angreifen werden. Natürlich warnen wir damit die Terroristen mit. Aber wir tun das, weil wir in erster Linie die Zivilisten aus der Feuerlinie wollen und die Terrorinfrastruktur uns ein heiligeres Ziel ist als die Terroristen selbst, um die wir uns hoffentlich zum anderen Zeitpunkt kümmern können, nachdem wir ihre Terrorinfrastruktur in zivilen Objekten leider sehr oft zerstört haben. Wie warnen wir die Zivilisten? In den letzten Monaten haben wir das tausendfach publik gemacht, in erster Linie durch Voice Messages. Ungefähr 17 Millionen Voice Messages haben wir geschickt an Familien, an Orten, wo wir angreifen werden. Hinzu kommen über 10 Millionen SMS an Familien, an die Handys von Familien. Hinzu kommen um die 100.000 Anrufe von arabischen Offizieren und Soldaten, die auf Arabisch bei Familien angerufen haben in Kriegsgebieten und gesagt haben, bitte entfernt euch, hier wird bald Kampf stattfinden. Und der letzte Weg natürlich ist bekannt, Flyer aus der Luft, viele, viele Millionen Flyer auf Arabisch, immer in Zonen und in Wohnblöcken, wo demnächst Kampfhandlungen stattfinden werden. Wir haben einen humanitären Korridor eingerichtet, eine Evakuierungsstraße vom Norden in den Südteil des Gazastreifens über die Salah el-Din-Straße, die wir bewacht haben, damit die Menschen Richtung Süden gehen können und dort nicht in den ganzen Süden, sondern in einem ganz bestimmten Ort. Und der heißt Al-Muazi. Und in diesem Al-Muazi-Camp, der am Meer liegt, in der Gegend westlich von Khan Yunis, das ist der Ort, wo wir natürlich auch über Rafah und über Kerem Shalom, über die 2 Grenzübergänge zwischen Ägypten und Gaza und Israel und Gaza, jeden Tag hunderte Lastwagen an Hilfsgütern reingelassen haben und nach wie vor reinlassen. Von Nahrung, Wasser, Medizin, Zelten, Matratzen und so weiter und so fort, um den Menschen, die wirklich Zuflucht suchen, um ihnen entgegenzukommen. Die Menschen, die sich im Endeffekt im Kampfgebiet weiterhin aufhalten, aus welchen Gründen auch immer, sie laufen leider Gefahr, dass sie in die Feuerlinie geraten.
Mhm. Wenn dann doch zivile Opfer zu Schaden, also wenn Zivilisten zu Schaden kommen und Opfer der Bombardierung oder der Kämpfe zwischen den israelischen Streitkräften und der Hamas oder dem Islamischen Dschihad werden. Wird das untersucht? Gibt es da auch bestimmte Prozesse, die ihr einleitet, um das möglichst transparent aufzuarbeiten?
Schau, also jetzt mitten im Krieg jeden Zwischenfall aufzuarbeiten, keine Armee auf der Welt würde in einem Verteidigungskrieg in der Größenordnung das schaffen. Wir sind imstande, natürlich Zwischenfälle, die wirklich aus dem Ruder geraten, wie zum Beispiel der Zwischenfall vom Al-Ali-Krankenhaus, wo behauptet wurde, dass ein israelischer Luftangriff dort im Krankenhaus angeblich 500 oder 700 Palästinensern das Leben gekostet hätte. Das sind Situationen, die wir aufarbeiten, wo wir dann natürlich so schnell wie möglich verstehen wollen, was ist da genau passiert. Stimmt es oder stimmt es nicht? Im Al-Ali-Zwischenfall Ende Oktober hat sich herausgestellt, dass das eine Lüge war vom palästinensischen Islamischen Dschihad und der Hamas. sie haben eine fehlgezündete Rakete, im Endeffekt war der Auslöser für einen Einsturz einer Rakete im Parkbereich vor dem Krankenhaus und hat natürlich einige Dutzend Menschen verwundet oder getötet. In einem anderen Zwischenfall, World Central Kitchen zum Beispiel, hat die israelische Luftwaffe angegriffen auf einen Konvoi, wo wir eine falsche Identifizierung hatten. Da natürlich dann auch haben wir untersucht und haben festgestellt, dass wir tatsächlich falsch lagen, haben uns dafür öffentlich entschuldigt. Das sind so Zwischenfälle, die wir natürlich untersuchen. Aber in der Regel in den Kampfhandlungen, wo wir jeden Tag Terroristen gegenüberstehen und die Terroristen eliminieren, mittlerweile zwischen 13.000 und 15.000 Terroristen allein in den letzten 6,5 Monaten im Gazastreifen, liegt es dann nach Hamas im Endeffekt diesen Leid der eigenen Bevölkerung auch ein Ende zu setzen, indem sie einfach sich ergeben und natürlich nach wie vor die gehaltenen 133 Geiseln, die sie am 7. Oktober entführt haben, freilassen. Sie tun dies jedoch nicht und deshalb fühlen wir uns natürlich nach wie vor im Recht und in der Verpflichtung, den entführten Menschen gegenüber weiterhin im Einsatz alles daran zu setzen, sie frei zu kämpfen.
Lass uns nochmal kurz in der Zeit ein bisschen zurückgehen vor den 7. Oktober. Wir hatten das ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Wie frei waren denn die Menschen unter der Hamas vor dem 7. Oktober? Wie groß waren Meinungspressefreiheit dort? Wie groß war auch die Religionsfreiheit im Gazastreifen? Konnten die Menschen, egal welchen Glaubens, dort frei leben und ihren Glauben entsprechend ausführen?
Nein, konnten die Menschen nicht. Eine radikal-islamistische Diktatur der Hamas ist genauso frei wie eine radikal-islamistische Diktatur der Mullahs im Iran oder der radikal-islamistischen Houthi-Terroristen in Teilen des Jemens oder radikal-islamistischen IS-durchgeknallten Psychopathen in Raqqa vor einigen Jahren. Also das sind so ähnliche Situationen. Das heißt, im Gazastreifen konnten Juden nicht leben. Es hat vor 2005 gab es dort ungefähr 7.000 Juden. Wir haben sie alle weggeholt und seitdem lebt dort kein einziger Jude, weil ein Jude dürfte und könnte dort nicht leben. Er würde massakriert werden. Das heißt, das wär's mit der Religionsfreiheit. Also eine Religionsfreiheit herrscht dort nicht. Frauen haben dort Kopftuchzwang im Gazastreifen, genauso wie im Iran. Also auch hier ähnelt sich der radikale Islam. Und ob Journalisten Freiheit haben oder irgendwelche Menschen wirkliche Freiheit haben, ich denke, das erübrigt sich diese Frage. In einer radikal-islamistischen Diktatur gibt es absolut keine Meinungs- und keine Pressefreiheit, sondern alles läuft nach der Diktatur. Und die Diktatur gibt an, was berichtet wird. Die Diktatur gibt an, was die Menschen zu lernen haben.
Kannst du das vielleicht auch nochmal als Gegenbeispiel dann erklären? Wie ist das denn in Israel? Israel ist ja ein jüdischer Staat. Herrscht dort auch keine Religionsfreiheit, sondern ist Israel nur ein freies Land für Juden? Fragezeichen.
Ja, gute Frage. Was natürlich nicht bekannt ist, ist, dass in Israel ein jüdisch dominierter Staat stimmt, wo ungefähr knapp 80% der Menschen jüdischen Glaubens sind, aber die restlichen etwas über 20% sind in der Regel muslimischen Glaubens. Es gibt auch eine kleine christliche Community in Israel und die haben alle komplette Religionsfreiheit. Also es gibt hier sehr viele Moscheen und Kirchen, die natürlich besucht werden. Die muslimische und die christlichen Minderheiten leben hier in kompletter Freiheit, Seite an Seite mit der jüdischen Mehrheit. Und wenn wir uns kurz die arabische Minderheit in Israel angucken, im Gegensatz zu Gaza oder anderen Bereichen, wo Juden nicht einmal leben dürfen, in Israel gibt es Araber, die in den Militärdienst Generalsrang haben oder zum Beispiel in der Polizei hohen Rang haben. Es gibt Araber, die in Abteilungsleitern Krankenhäuser sind. Es gibt Araber, die bekannte Journalisten sind. Es gibt Araber, die in der Politik, es gibt zwei Parteien, arabische Parteien. Eine dieser Parteien war zum Beispiel vor einem Jahr sogar in der Koalition. Es gibt in jeder Branche und jedem Lebensbereich in Israel gibt es Araber, die hier ein komplett offenes und freies Leben genießen können, wie an keinem anderen Ort um Israel herum. Das ist der einzige Staat weit und breit, wo Araber sich wirklich frei entfalten können und das in einer jüdisch dominierten Demokratie. Genauso natürlich ergeht es der kleineren Gruppe an Christen, die es in Israel gibt, von denen man weniger hört, weil es eine kleinere Gruppe ist, aber auch sie leben wo sie in Israel leben, im Norden Israels oder in Jerusalem oder teilweise gibt es andere Ecken, wo sie halt in der Regel auch nicht auffallen, weil sie einerseits natürlich Arabisch sprechen, andererseits jedoch sehr, sehr modern sind und in der Regel im Bild auf der Straße überhaupt nicht auffallen, sondern einfach nur Teil der normalen Gesellschaft hier in Israel sind. Hm.
Aye, vielen, vielen Dank, dass du mit uns mal die ganzen Hintergründe und den Kontext dieser ganzen Falschmeldungen aufgedröselt hast. Ich hatte jetzt schon eine ganze Menge genannt. Gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendeine Falschmeldung, irgendein dummes Klischee, das dir immer und immer wieder unterkommt und wo du sagst, ich kann es langsam nicht mehr hören, aber es ist so wichtig, genau das richtig zu stellen. Hast du noch irgendeins, das dir einfällt?
Du, also wir haben schon vieles besprochen. Ich hoffe, dass das so ein bisschen für Ordnung sorgt. Eine Sache, die mir wichtig ist, gleich am Ende. Im Endeffekt, Israel wollte nie Krieg und wir wollen auch heute keinen Krieg, sondern wir wollen einfach hier im Nahen Osten, in unserer Heimat, in Frieden, Seite an Seite mit allen um uns herum leben dürfen. Und leider gibt es um uns herum nicht wenige Staaten und Organisationen und Milizen, die das nicht wollen. Und solange das der Fall ist, ist das der Haupt oder der Kern des Problems hier im Nahen Osten, der in Deutschland ja oft gerne als Nahostkonflikt betitelt wird zwischen Israel und Palästinensern. Es geht weit über Israel und Palästinenser hinaus. Es ist leider ein Kernproblem von Menschen in diesem Raum, die uns hier als Staat und als jüdische Religions- und Volksgemeinschaft nicht akzeptieren wollen. Solange das der Fall ist, werden wir leider immer wieder in einer Situation sein, wo wir uns zur Wehr setzen müssen, uns verteidigen müssen, genauso wie wir es in diesen Tagen tun. Nicht, weil wir anderen Menschen Böses wollen, sondern weil wir einfach unsere Existenz gewährleisten wollen und in diesem Rahmen hier unseren Kindern ihre Zukunft garantieren wollen.
Aye, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über die Hintergründe und den Kontext dessen zu sprechen, was gerade in Israel und im Gazastreifen, ja und auch in den anliegenden Ländern Israels passiert. Vielen, vielen herzlichen Dank und ja, halt die Ohren steif, dir und deiner Familie alles Gute und Gesundheit. Dankeschön.
Alles Gute, Grüße nach Saarland.
Tschüss. Danke. Arye Sharous-Shalika im Gespräch mit mir über das, was in Israel passiert und über alle die Klischees, die Falschmeldung, die Desinformation, die im Umlauf ist, die genannt wird. Hier eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Einordnung, Kontextualisierung. Am besten ist es natürlich, wenn man sich darüber wirklich tief informiert, wenn man Bücher liest. Wir werden in den Shownotes eine kleine Liste, eine kleine Leseliste anfügen an Büchern, die ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Es ist kompliziert, was in Israel, in der Region Palästina, also das, was heute Israel, der Gazastreifen, die Westjordanland, aber auch Jordanien, Libanon, Syrien bis nach Ägypten in den letzten Jahrzehnten, Tausenden, Jahrhunderten und Jahrzehnten passiert ist. Alles sehr kompliziert, aber es lohnt sich. Versuchen irgendwie da Licht ins Dunkel zu bringen und nicht plumpen Aussagen, plumpen einseitigen Darstellungen aufzuliegen, sondern die Dinge zu hinterfragen, um zu vermeiden, dass man anti-israelische und vor allen Dingen antisemitische Aussagen einfach wiederholt, einfach unterschreibt und vor allen Dingen unkommentiert irgendwo stehen lässt. Das alles findet ihr in den Shownotes und am Sonntag, den 21. April, erscheint eine neue Folge unseres anderen Podcasts Politik International und in dem habe ich mit Dr. Andreas Reinicke, dem Direktor des Deutschen Orientinstituts, über das gesprochen, was zwischen dem Iran und Israel in den letzten Wochen passiert ist, also der massive Angriff des Irans auf Israel, warum das überhaupt passiert ist, was da die Hintergründe und Kontext sind. Hört gerne rein, auch das findet ihr in den Shownotes, da einen direkten Link dazu. Und wenn ihr Israel aktiv unterstützen wollt, dann schreibt uns. Ihr bekommt von uns eine kleine Israel-Fahne, ihr bekommt von uns einen Magnet mit I Love Israel. Zeigt eure Solidarität mit Israel. Lasst euch nicht gefangen nehmen von anti-israelischen und antisemitischen Statements. Zeigt Flagge, wir stehen an der Seite Israels und ihr könnt gerne mitmachen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.